für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Es war eine absolute Mammutsitzung am Sonntag, die Mitgliederversammlung von Borussia Dortmund. In der Mitte wurde dann Hans-Joachim Watzke zum Präsidenten gewählt. Aber wie? Darüber und über alles andere zu Borussia Dortmund sprechen wir heute mal wieder auf Süd. Patrick, ich freue mich, dass du da bist in einer Champions League Woche. Nehmen wir mal vor dem Spiel gegen Villarreal auf. Haben wir uns entschlossen, weil es einfach so viele Themen gibt. Und dieses Spiel dann am Ende auch nicht wirklich die ganz großen Entscheidungen bringen wird. Von daher haben wir uns entschlossen, vorher aufzuzeichnen. Das heißt also, wenn ihr auf dem Weg, wenn ihr im Auto seid und euch nach Dortmund reinsteht bei dem Dreckswetter zurzeit, könnt ihr ganz entspannt auf Süd hören. Wenn ihr es Mittwoch hört, dann seid ihr, was das Spiel angeht, zumindest schon etwas schlauer als wir.
Genau so ist es. Guten Morgen, meine Stimme ist noch, so, schön räuspern, ein bisschen belegt. Wir nehmen recht früh auf, Jesko,
ja.
Aber das ist, glaube ich, auch in Ordnung. Genau, und machen es natürlich ein bisschen allgemeiner, ne? Sprechen über die Wahl und die Folgen, über den Denkzettel, der ja sicherlich einer war. Für mich war sogar mehr eine schallende Ohrfeige, würde ich sogar sagen.
Das habe ich tatsächlich in der Nachberichterstattung versucht, ein bisschen zu umgehen, dieses sehr drastische Bild. Aber wenn man ganz ehrlich ist, war es das. Das war ein echter Nackenschlag. Ja. Also das war kein Stupser mehr, das war schon... Ja. In die Fresse hätte ich fast gesagt. Aber
na komm, dann lass uns doch gleich mit dem Thema, also, reingehen, weil ich glaube, das ist auch das, krass. Was. Erstmal, wie war die Erbsensuppe, Jesko? Ich war ja diesmal nicht da. Ich war auf den letzten 7 MVs dabei. Diesmal konnte ich nicht, aber du warst da. Hat die Erbsensuppe geschmeckt? Und hast du eine Wurst oder zwei genommen?
Ich hab sogar zweimal Erbsensuppe genommen. Sie war echt lecker. Es gab genug. Mir wurde auch vorher schon mal von Erfahrungsberichten, mir wurden Erfahrungsberichte zugetragen, dass die Erbsensuppe schon mal aus war. Also das war diesmal, zumindest als ich da war, nicht so. Aber sie sollte eigentlich um 15 Uhr ausgeschenkt werden. Das heißt also, um 15 Uhr standen Schlangen an den Ausgabestellen. Und ich ging dann auch dahin, weil ich hatte echt Hunger, weil ich war seit 8.30 Uhr
dort. Ja, Wahnsinn. Ja.
Und um 15 Uhr hat man dann eben auch nochmal Hunger nach dem Frühstück. Und dann sah ich, dass da ganz viel los war an manchen Stellen. Aber da, wo vegetarisch stand, da war nichts los. Habe ich gedacht, komm, da stellst du dich nicht an, sondern gehst mal zu den Vegetariern und holst dir da eine vegetarische Erbsensuppe. Ist ja auch ganz nett. Weil da war wirklich gar nichts los. Und dann gehe ich da hin und ich hatte nicht so richtig geguckt, was da eigentlich passiert. Und dann sage ich, ach, bei euch ist ja nichts los, kann ich mal eine Suppe haben? Sagen die, nee, wir dürfen noch keine ausgeben. Eigentlich 15 Uhr, aber es gab noch kein Go. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ist ja ärgerlich, da gehe ich zurück. Und dann hat sich dieses Thema also durch den Saal bis aufs Podium vorgearbeitet, bis dann, ich weiß gar nicht, ob es Reinhold Luno war oder wer es war, irgendjemand hat dann die Sache in die Hand genommen und hat gesagt, so, wir hören aus der Speiseausgabe, es gibt noch keine Erbsensuppe, weil es ja insgesamt ganz viel Verzögerung bei der MV gab.
Ja, klar.
Ja, aber ich denke, wir können jetzt, und da war es glaube ich 15.45 Uhr, wir können jetzt die Erbsensuppe freigeben. Im Moment drehe ich mich um und auch schöne Grüße an vier Kollegen.
Alle zu dir gerannt.
Ich saß wieder auf meinem Platz ganz vorne.
Ach so.
Ich hatte also genau den Blick über den ganzen Saal nach hinten Richtung Erbsensuppe. Und schönen Gruß auch an die vier Kollegen, die in meiner Reihe saßen. Wirklich in dem Moment, wo das verkündet wurde, stand gefühlt 2/3 dieses Saals auf und strömte Richtung Erbsensuppe. Das war großartig. Und ich habe erst gedacht, nee, komm, ey, das ist jetzt, da stelle ich mir jetzt nicht an. Das ist wie beim Buffet, da wartest du 10 Minuten und dann ist es leerer. Aber dann hatte ich doch Angst, dass mir nachher die Zeit wegläuft, weil bei entscheidenden Punkten muss und will ich ja auch in der Halle sein. Da habe ich gedacht, komm, versuch's doch jetzt mal. Und es ging mega schnell. Die hatten 4 Ausgabestellen, hatten alles vorbereitet. Die Leute konnten sich da schon ihre Erbsensuppe mitnehmen. Und es hat 2 Minuten gedauert, dann hatte ich da mein Süppchen in der Hand mit einer Wurst drin. Ich fand sie lecker, es war gut.
Ja, mir schmeckt die auch immer gut. Westfälische Erbsensuppe ist Tradition bei der Mitgliederversammlung von Borussia Dortmund. Wie fandst du die Wahlbeteiligung insgesamt?
Da
müssen wir auch ein bisschen drüber sprechen.
Überraschend teilweise.
Ja.
Also es waren zwischen 4.500 und 7.000 Stimmen, die abgegeben wurden für verschiedene Wahlen. Ich möchte da jetzt nichts in Frage stellen, aber es gab wohl auch gerade am Anfang noch so Doppelwahlen, wo Leute, die im Raum, also im Saal waren, sich auch noch online angemeldet haben und einfach beide Stimmen abgegeben haben. was wohl aber vom System nachher rausgefiltert
nicht
wurde.
Nicht funktioniert hat, ne? Ja, ja, genau.
Ja, also es hat funktioniert, aber es wurde nicht berücksichtigt nachher.
Wurde nicht gewertet.
Wurde nicht gewertet, genau. Ja. Ansonsten, naja gut, der BVB hat 236.000 Mitglieder, glaube ich, so roundabout.
238.000.
238.000, Entschuldigung, ja.
Und, willst du noch rausschneiden?
Nee, die 2000, das ist mir egal. Und naja, wenn dann halt 4.500 abstimmen, weiß ich immer nicht, wie repräsentativ das tatsächlich ist.
Ja, aber, Jesko, wir müssen über den Denkzettel sprechen, den genau. Aki Watzke bekommen hat.
Das war
am Ende. Ne, am Ende waren es 59%, 41% Gegenstimmen, wobei man sagen muss, dass ja noch Enthaltung drin war. Wenn man diese Enthaltungsstimmen nochmal aufteilt auf ne, Ja und Nein, dann bist du ja wahrscheinlich sogar nur bei 57%, die Aki Watzke bekommen hat. Wie war die Stimmung im Saal? Buhrufe,
Applaus, pass auf, also war ganz seltsam. Also es war erst die Wahl, die wurde dann geheim gemacht. Und dann, als das Ergebnis näher rückte, waberte schon sowas, so ein durch den Saal, wo du so eine ganz gespannte Stimmung gefühlt hast, weil einige wussten es wohl schon, die haben es vielleicht online gesehen oder irgendwo wurde es schon mal kurz gezeigt und so. Und dann kam halt diese 59% und dann gab es einige, die sofort, also wirklich reflexartig aufgestanden sind und applaudiert haben, aber es mischten sich halt auch wirklich ein paar Buhrufe mit rein. Je weiter nach hinten du im Saal kamst, desto negativer wurde die Stimmung dann gegenüber Hans-Joachim Watzke. Also das war wirklich, das war eine...
Ist Lars Ricken sofort aufgestanden und hat applaudiert? Weil
na, das habe ich nicht gesehen. Der stand ja oben. Ich habe mich so im Saal umgeschaut. Ja. Aber nach seiner Rede kann ich mir vorstellen, dass er das gemacht hat. Ich meine, er ist natürlich auch ein Protégé von Hans-Joachim Watzke. Ne? Also das gehört
über die
ja auch
Rede,
dazu.
Über die Rede sprechen wir gleich. So, kleiner Cliffhanger, weil die fand ich... wie sagt man es? Die fand ich vielleicht ein bisschen befremdlich, aber da können wir gleich drauf eingehen.
Ja.
Lass uns erstmal genau chronologisch ein bisschen aufarbeiten. Das ist nämlich alles nicht so einfach. Aki Watzke hat seinen Lebenstraum erfüllt. Er ist jetzt Präsident von Borussia Dortmund gewählt worden für die nächsten 3 Jahre.
Genau. Kennst du übrigens das Ergebnis von Reinhold Luno vor 3 Jahren, mit wie viel der gewählt wurde?
Oh, das war, müsste ich schätzen, 97%. Ich weiß es nicht, weil hat doch keiner irgendwas dagegen gehabt.
99,5.
99,5,
das nur mal als Einordnung. Aber Reinhold Luno ist natürlich auch keine umstrittene Person gewesen.
Ja.
Ne? Und auch keine, der was für den Verein auf der Höhe geleistet hat, ohne jetzt seine Leistung für Borussia Dortmund schmälern zu wollen. Ja, aber er hat nicht so polarisiert, wie es Hans-Joachim Watzke getan hat.
Genau. Definitiv so. Und wir sind uns, glaube ich, alle darüber einig, das weiß auch jeder, ne, 2005 übernommen, dass es den Verein in den letzten 20 Jahren, so wie er geprägt wurde und zu dem er sich hinentwickelt hat, mit all den Titeln, mit all den Finals, mit der Kloppzeit und so weiter und so fort, auch der Rettung, ne, das ist ja auch alles, ne, Rettung hat er ja auch in der Rede auch drin gehabt, Anschlag auf Mannschaftsbus, Corona und, das ist schon irre, das ist schon auch ein riesen Lebenswerk und das alles ist auch, führt auch auf Aki Watzke zurück. Trotzdem, und das merkt man jetzt an diesem klaren oder nicht klaren Ergebnis, hinblicklich einer Message, dass die ganze Basis oder ein Großteil der Basis nicht mehr geschlossen hinter Aki Watzke steht. Ist das ein sehr großer Denkzettel, den er so nicht erwartet hat, der mit seinem Team in den letzten Wochen und Monaten sehr viel getan und versucht hat, um auch das Vertrauen der Leute zurückzugewinnen? Er wollte 70-75% der Stimmen haben. Er hat schon auch damit gerechnet, dass es Gegenwind gibt, dass es dann aber so heftig ausfällt. Damit hat Aki Watzke selbst nicht gerechnet, musste im Anschluss der Veranstaltung, habe ich mir sagen lassen, noch im Inner Circle mit einigen Leuten 1-2 Gläser Wein trinken, um sie ein bisschen zu setteln, das Ganze nochmal zu verarbeiten und zu verdauen. Das hat ihn, glaube ich, schon mitgenommen.
Absolut, das hast du ihm auch angesehen an seiner Reaktion, als er da oben stand. Ich habe sogar mal kurz gezuckt und dachte, kommt jetzt ein, so möchte ich nicht Präsident von Borussia Dortmund werden.
Ja.
Das wäre für mich zumindest eine Möglichkeit gewesen bei diesem Ergebnis, mit diesem Ergebnis. Mhm. Er hat die Wahl dann
doch
direkt
angenommen.
Hatte ich
ihn im Vorfeld übrigens mal gefragt, Jesko, wie er oder was er dann eigentlich machen würde, wenn es deutlich weniger als diese 70% gibt. Hat er gesagt, dass es für ihn schon klar ist, dass er eine Verantwortung für Borussia Dortmund hat und dass er dann der gewählte Präsident ist und natürlich jetzt nicht hier im Saal sagen kann, ja gut, wer stellt sich jetzt sonst auf? Aber das ist am Ende eine krasse Nummer für ihn. So.
Am Ende ist es ja, wenn du den Bundeskanzler wählst, dann ist es völlig egal, ob du 51, 49 hast, ne, sondern dann bist du halt Bundeskanzler und das willst du werden. Aber da gibt es ja auch viel größere Reibungen, politische Reibungen und politische Lager. Diese Präsidentenwahl ist ja eigentlich eine Sympathiewahl, wenn man ehrlich ist. Ne?
Ja, klar.
Und wenn du dann nur 59% und wie du richtig sagst, auch noch Enthaltungen dabei hast.
Ja, genau.
Dann finde ich, muss man sich schon überlegen, ob die Sympathie dafür reicht, Präsident zu werden. Auf der anderen Seite frage ich mich halt auch, wie relevant wird dieses Wahlergebnis noch in anderthalb Jahren sein?
Ja, da haben wir beide gestern schon ein bisschen drüber gesprochen, ne? Weil du warst, kann ich ja sagen, du warst sofort der Meinung und hast gesagt, du in 2-3 Jahren kräht da kein Haar mehr danach. Kann gut sein, dass am Ende keiner mehr so richtig sagt, ja, weißt du noch damals. Ich glaube aber jetzt schon, dass jede Entscheidung, die die Geschäftsführung trifft, jede Entscheidung, die Aki Watzke mittrifft, er soll ja als Präsident nicht mehr so einen krassen Einfluss dann haben, sondern mehr oder weniger repräsentativ da sein, hat aber natürlich noch ein Stimmrecht in wichtigen Themen und ist auch an die Geschäftsführung mit angedockt, auch wenn er der EV-Präsident ist. Demnach glaube ich schon, dass jetzt die Fans und vor allen Dingen auch die Basis und auch die organisierten Fans und die Ultras ganz genau auf das gucken, was Aki Watzke nicht nur repräsentativ macht, wie mischt er sich in Geschichten ein, wie macht er den Uli Hoeneß oder den Kalle Rummenigge, das hat er ja schon angekündigt, dass er das nicht machen wird, nicht in jeder Fernsehsendung oder in Interviews von der Seite irgendwo schießen wird oder sonst wie. Ich glaube schon, dass es jetzt wirklich auf die Art und Weise drauf ankommt, wie Aki Watzke das lebt, wie inwiefern er dieses komplett zerrüttete Vertrauen auch wieder zurückgewinnt. Und das wird, glaube ich, eine seiner schwersten Aufgaben. Das ist tatsächlich nicht einfach. Übrigens muss ich schmunzeln, der zweite, Friedrich Merz oder Bundeskanzler sagt, der zweite Wahlgang seines Kumpels aus dem Sauerland, der ist ihm erspart geblieben. Ne? Also da
gibt es ja auch die eine oder andere Parallele. Gereicht, ne? Deswegen.
Ja.
Also,
ja.
Ja. Aber Hans-Joachim Watzke hat sich, seitdem er angekündigt hat, nicht mehr, nachdem er Lars Ricken die sportliche Verantwortung übergeben hat, hat er sich klar aus diesen Themen auch zurückgezogen. Da war nicht mehr viel, was du von ihm gehört hast. Ne?
Ja.
Und auch seinen Flug zu Joe Bellingham hätte er lieber nicht in den Medien gelesen, sondern hätte er lieber klammheimlich gemacht, dass das nicht funktioniert. Das haben ja auch andere in diesen Wochen erfahren dürfen, dass am Ende alles rauskommt. Aber das hat er schon gemacht in den letzten Wochen und in den letzten Monaten und im letzten Jahr. Von daher traue ich ihm das zu. Und also ich glaube, zwei Sachen sind ganz wichtig. Er muss sich um Vereinsthemen kümmern. Und zwar um auch die EV-Themen. Also zum Beispiel eine Sporthalle für die sonst sehr erfolgreichen anderen Sportarten, wie zum Beispiel Fußball. Mit sowas pimpst du dann auch dein Image auf, wenn du den Handballern und den Tischtennisspielern endlich mal eine Halle hinstellst, in der sie ordentlich spielen können. Und natürlich auch die Aufklärung dieses Missbrauchsskandals. Auch das wird mit Sicherheit, und das war auch ein großes Thema in der Rede von Hans-Joachim Watzke, da gab es in den letzten Jahren, Jahrzehnten viele Versäumnisse.
Versäumnisse, ja.
Und auch, wenn ich allen Geschichten glauben darf, die ich höre und die ich lese, gab es da auch einfach ein ganz schlechtes Management dieses Skandals. Dieses, wir hoffen mal, wir kriegen das unter den Teppich gekehrt Management. Und das müssen sie ganz dringend revidieren. Sind sie auch dabei? Das gehört jetzt auch mal zur Wahrheit dazu. Ne? Sie haben aus diesen Fehlern gelernt. Es ist sicherlich zu spät, wie ich finde. Aber sie lernen jetzt daraus und versuchen, diesen Skandal jetzt auch wirklich aufzuklären. Aber das sind sicherlich auch zwei Dinge, mit denen Hans-Joachim Watzke sich dann auch Vertrauen der Mitglieder zurückerarbeiten kann. Und nicht, wenn er jetzt in jeder Talkshow darüber spricht, wie gut oder schlecht die Profimannschaft der Borussia Dortmund KGAA spielt.
Ja, genau. Sicherlich kann er, und das ist nun mal Fakt, er ist der mächtigste Fußballfunktionär in Deutschland aktuell.
Einer der mächtigsten Europas.
Einer der mächtigsten in Europa, der Kontakte zu Nasser El Khelaifi hat, zu Infantino, zu Ceferin, zu
Perez.
Perez von Real Madrid. Deswegen kann man das schon auch natürlich nach wie vor nutzen und er wird auch die Interessen von Borussia Dortmund in der UEFA weiter durchsetzen und vortragen, gerade auch was die Stehplatzkultur angeht. Er hat auch viele Dinge in seiner Rede plausibel erklärt, finde ich, auch was er vorhat. Beispielsweise, du hast angesprochen, den Missbrauchsskandal. oder die Vorwürfe gegen einen Ex-Funktionär, für die Aki Watzke nichts kann, ne, ganz klar, aber
für die Aufarbeitung, da genau. Hätte er durchaus was tun können.
Genau, das will er jetzt machen. Er will mehr Frauen in Führungspositionen bekommen, hat er gesagt. Er will die verkrustete Satzung ein Stück weit aufbrechen und verändern und wie wir es völlig richtig sagen, in erster Linie vor allen Dingen an der Basis, dass das Vertrauen zurückgewinnt. So, jetzt kann man sich die Frage stellen, warum hat Aki Watzke überhaupt so viel Vertrauen in den letzten Wochen und Monaten oder vielleicht auch Jahren verloren? Auf der einen Seite ist es sicherlich eine sportliche Misere oder ich sag's eher Stagnation. Klar, man kann sagen, man war im Champions League Finale. Klar, man hätte fast die deutsche Meisterschaft 2023 gewonnen. Das sind schon auch Teilerfolge. Trotzdem haben viele Fans, glaube ich, das Gefühl, und das betrifft auch Aki Watzke, dass diese ganzen verkrusteten Strukturen irgendwie nicht so richtig aufgebrochen werden, dass der BVB in seiner eigenen Suppe, das ist ja auch so ein bisschen der Vorwurf von manchen, kocht, ohne natürlich die Identität zu vergessen. Das ist den Fans, gerade der organisierten Fankultur, natürlich auch wahnsinnig wichtig. Aber da vielleicht auch den Zugang mal ein bisschen zu öffnen, ein bisschen Platz zu machen für neue Expertise, vielleicht auch ein bisschen loslassen. Aki Watzke ist schon ein Autokrat, würde ich sagen. Er ist der Patron. Das hat er sich auch überarbeitet. Er ist die Lichtgestalt. Er ist der, der jetzt nicht viele vielleicht im Verein hat, die ihm Gegenwind geben. Ja, was gerade solche Leute dann auch mal brauchen. Das sind Punkte, die, glaube ich, kritisiert werden. Natürlich dann auch die Schlammschlacht mit Reinhold Luno. Die beiden waren über Jahre, Jahrzehnte hinweg Freunde, haben vertrauensvoll miteinander gearbeitet. Und dann gab es ja im Hintergrund jetzt zwischen den beiden diese Schlammschlacht über das Präsidialamt. Am Ende hat Luno zurückgezogen. Und Aki Watzke hat jetzt mit einigen Gegenstimmen, haben wir eben thematisiert, dann das Präsidentenamt bekommen. Das sind natürlich Themen, die alles mit überlagern und die alles andere als einfach sind zu managen und die jetzt in den letzten Monaten halt eben dazu geführt haben, sicherlich auch wahrscheinlich Trainerentscheidungen, Edin Terzic, Nuri Sahin, eine gewisse in Anführungszeichen Einmischung dann auch in dem sportlichen Bereich. Ja. Das hat alles, glaube ich, ein bisschen dazu geführt. Was würdest du noch aufführen?
Gar nichts. Ja. Am Ende ist es tatsächlich diese schleichende Unzufriedenheit im Gesamtverein seit, ich würde sagen, 3-4 Jahren. Ja, nachdem du gemerkt hast, dass du einfach dieses Klopp-Erbe nicht gut gemanagt hast. Mhm. Ja, dass du da einfach nicht in eine Kontinuität mit niemandem gekommen bist, nicht wirklich erfolgreich bist, gefühlt auch den Kader in den letzten Jahren immer etwas qualitativ zurückgenommen hast. Das merke ich jetzt in ganz vielen Kommentaren, die ich lese, die ich geschickt bekomme, dass einfach alle oder viele nicht mehr mit Borussia Dortmund im Ganzen zufrieden sind. Und gerade dieses, ich setze nur auf Personen, die schon mal im Verein waren, das stößt, glaube ich, doch mehreren auf. Und mehr als man das erwartet. Eigentlich hätte ich immer erwartet, dass gerade so dieser Traditionsgedanke in einem Traditionsverein auch viel mehr gelebt wird. Ja, dass alle sagen, hey, geil, der Terzic aus der Kurve auf die Bank oder der Sahin, unser Nuri ist jetzt unser Trainer. Oder der Sven Mislintat kommt zurück, der hat doch hier die alle entdeckt. Das ist nicht so. Das ist tatsächlich nicht so. Und das ist vielleicht auch eine Fehleinschätzung gewesen, wobei ich jetzt nicht glaube, dass bei diesen Entscheidungen unbedingt eine Fanstimmung dafür sorgt, dass du diese Trainer oder Verantwortlichen holst oder nicht. Aber auch das wird halt tatsächlich extrem kritisiert, auch in der Fanszene. Und da haben sie sich nicht viel Gefallen getan. Gerade auch diese Rückholaktion von Sven Mislintat 2024. Das hat für so viel Unruhe gesorgt und so viel Unzufriedenheit.
Und das war eine Aki Watzke-Entscheidung. Und Aki Watzke hat dann auch nach außen kommuniziert. Und jeder wusste,
das kann nicht
gut. Ich finde, Sven Mislintat hat unbestritten Top-Qualitäten. Aber
darum geht's gar nicht. Ne? Es geht einfach um die Konstellation.
Das war klar, dass das nicht funktioniert. Das hat ihm jeder gesagt, dass das nicht funktionieren kann. Das und sich dann aber öffentlich auch hinstellen.
Also ich schmeiß mal was rein und guck mal, wie es ausgeht. Also sowas, das merken die Fans. Das äußert sich in einer Gesamtstimmung. Ja, und diese echte Liebe, da merken halt viele, das ist gefühlt nur noch ein Slogan. Und hat eigentlich mit Borussia Dortmund zurzeit nicht viel zu tun. Und das ist für mich ein Ausdruck in diesen 59% für Hans-Joachim Watzke bei der Präsidentenwahl. Ja. Das ist eine Quittung, ja, auch für die Gesamtpolitik der letzten Jahre.
Ja. Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Der ist, glaube ich, nicht nur auf Aki Watzke bezogen. Wir leben in einem oder wir arbeiten bei oder mit einem Verein oder sind Fans von einem Verein, gerade ihr, die uns immer treu hier zuhören, die natürlich einen Verein haben, der sehr emotional ist, der natürlich aber auch von Führungspersonen und auch eitlen Menschen natürlich mitgeleitet wird. Ja, das ist sicherlich nicht nur Aki Watzke, sondern da kannst du wahrscheinlich jeden anderen auch aufzählen. Vielleicht auch eine Charaktereigenschaft, die du brauchst in diesem Fußballbusiness, absolut, um überhaupt zu bestehen.
Du auch, ja, in gewissen Maßen brauchst du das, ja.
Genau. Du musst Woche für Woche vor die Kamera gehen oder reden oder, ne, und auch das Gefühl haben, ich bin der Macker, weil sonst gehst du unter in diesem Business. Das ist auch klar, das brauchst du, aber eine gesunde Portion davon. Ich habe nur in den letzten Jahren immer mehr das Gefühl gehabt, und das haben wir auch schon oft kommentiert, dass es um eigene Befindlichkeiten und Eitelkeiten geht. Und alle betonen zwar immer, wir sind Borussen und wir sind hier und wir sind am Borsigplatz geboren und tralala, aber das musst du auch mit Leben füllen und da vielleicht dann auch wirklich mal gucken, zurückstecken selbst und für den Verein irgendwie im Wohle des Clubs arbeiten und nicht immer nur versuchen, die ein oder andere Konstellation aufrechtzuerhalten. Also das wird sicherlich auch interessant, wie der Verein das lebt und in welche Richtung er da am Ende gehen wird. Übrigens, Jesko, auch so ein Thema, diese Hybridveranstaltung, das finde ich im Übrigen Wahnsinn. Am Ende waren es, ich habe jetzt nicht ganz im Kopf, 4.200 und ein paar zerquetschte, also weniger als 5.000. Da frage ich mich, da wird schon eine Veranstaltung hybrid gemacht. Das erste Mal überhaupt in der Geschichte von Borussia Dortmund. Im Übrigen behaupten böse Zungen oder Kritiker, dass diese Veranstaltung auch nur ins Leben gerufen ist, um Aki Watzke überhaupt die Mehrheit zu geben, weil die Mobilmachung der Menschen, die Watzke wählen, dann vielleicht einfacher ist als derer, die was protestieren und wirklich in die Halle rennen und am Ende ihn nicht wählen. Ja. Ich finde das eine schwache Beteiligung. Also auch wenn das, glaube ich, im Vergleich zu anderen Vereinen, die das mal hybrid gemacht haben, eine ordentliche Zahl ist, aber von über 200.000 Mitgliedern, frage ich mich, warum nimmt ihr von eurem Stimmrecht nicht mehr Gebrauch, wenn es um
den Verein aber auch sein, geht, dass viele frustriert rausgegangen sind, ne? Weil es halt in den ersten anderthalb Stunden schlichtweg nicht funktioniert hat.
Ja. Ja.
Und wenn ich dann denke, okay, das funktioniert nicht, dann gehe ich halt weg vom Computer und komme nicht wieder. So, das kann auch durchaus sein. Aber am Ende gebe ich dir hundertprozentig recht. Bei so vielen Mitgliedern finde ich die Wahlbeteiligung dann auch schon wieder sehr gering. Meckern ist immer einfach, aber wenn ich dann mal was abstimmen soll, dann sitze ich lieber bei Kaffee und Kuchen, ne? Weil das halt ein bisschen länger dauert.
Alle meckern, aber keiner macht was, ne? So ist es. Aber ja, sicherlich hat auch diese Hybridwahl, so sagen einige Aki Watzke, am Leben gehalten. So, jetzt bin ich echt gespannt, wie er dieses Amt ausfüllen wird, mit welchen Ambitionen. Übrigens, kleine Randanekdote, das ging ja noch nach der Wahl, Aki Watzke, wann war das, Jesko, 17, 18 Uhr, irgendwie sowas rum? Und dann ging es, glaube ich, noch
18:30 Uhr, ziemlich genau, ja.
Ja, irre. Und dann ging es noch bis 12:30 Uhr, ganz viele kleine Satzungsveränderungen, müssen wir gar nicht ins Detail drauf eingehen, aber auch kleine Teilerfolge für die aktive Fanszene, für die Basis, für die Ultras, weil sie sicherlich mehr Mitbestimmungsrecht bekommen, auch beim Vorschlag von Wahlen, dass das auch von der Mitgliederversammlung vorgeschlagen werden kann und nicht nur von dem Wahlausschuss, also so kleine Punkte hin zu mehr Mitspracherecht für die Fans. Und das wird, also ich würde sagen, dass am Ende diese Veranstaltung, glaube ich, oder diese Mitgliederversammlung von der aktiven Fanszene als großer Erfolg gewertet wird.
Gut möglich.
Ja. Und dann gab es einen Handschlag, Jesko.
Ich wollte gerade dahin gehen. Ich wollte sagen, Patrick, wie hast du die Szene denn gesehen? Du, ich habe nochmal in meinem Material geguckt, was ich gefilmt habe in dem Moment. Aha. Ich habe lustigerweise genau den Moment Fokus auf Kehl, wo er alle abklatscht, dann einmal nichts macht, sehr, sehr reserviert guckt und dann noch, glaube ich, Koto und noch jemanden abklatscht. Mhm. Und das ist halt genau der Moment, wo Nico Schlotterbeck an ihm vorbeigeht. Ich habe das bei mir mal bei Instagram gepostet und es gibt ganz viele Reaktionen dazu.
Du hast sogar gepostet, du wolltest aber Insta brennen sehen, ne?
Ich hab gesagt, ich tue mich ganz schwer damit, das einzuordnen. Ja. Ich finde auch, man kann es überinterpretieren. Es kann auch sein, dass die vorher 20 Minuten lang gequatscht haben, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Und dann laufen die da rein und dann läuft der halt vorbei, weil wir haben uns gerade schon dreimal die Hand gegeben, wir geben uns jetzt nicht nochmal die Hand.
Ja.
Kann sein. Es kann auch sein, dass Schlotterbeck einfach gerade von einem Security-Mitarbeiter irgendwie weggeführt wurde und abgelenkt war. Ich persönlich finde, man sieht an den Blicken aber schon, dass da etwas war, dass das ziemlich bewusst war, dass die aneinander vorbeigegangen sind. Warum ist jetzt halt so ein bisschen die Frage, und diese Frage wird sich sicherlich Sebastian Kehl oder auch Nico Schlotterbeck mal stellen lassen müssen. Wie interpretierst du es? Du hast es ja auch gesehen.
Ja, ich finde es erstmal völlig verrückt, dass es eine Mitgliederversammlung gibt mit etlichen Themen und dann ist unser, dein, mein Twitter, Insta, TikTok, Mail, Postfach voll ja. mit Schlotterbeck, Kehl, Streit, mögen die sich nicht, ja. der verlängert nicht, was ist da los? Das ist schon verrückt, wie sehr euch natürlich das Schlotterbeck-Thema interessiert und mitnimmt, wie sehr aber auch auf solche Feinheiten geachtet wird, wie sehr natürlich dann auch aufgrund eines 3-4-Sekunden-Clips sofort schon irgendwie Themen in die Welt geblasen werden. Das ist schon irre. Ich kann sagen, ich hab mich versucht umzuhören und versucht auch mit allen Beteiligten zu sprechen. Alle betonen, dass das keine Absicht war, dass es eher versehentlich passiert ist. Trotzdem, und da muss man jetzt auch mit vorsichtig sein, man muss, glaube ich, kein Körpersprachenexperte sein, ja. um rein an den Blicken zu sehen, irgendwas ist da. Ja, und ja. Oh, Hund, geht's gut?
Ja, Lucy.
Sieht Lucy auch, ne? Lucy sieht Lucy bleibt, auch so.
Ja.
Irgendwas Lucy, ist da.
Alles gut.
Sagt Lucy auch. Was hast du eigentlich für einen Hund? Die Frage kriege ich manchmal gestellt.
Auf Insta. Ein Golden Retriever.
Ja?
Eine Golden Retriever da.
Eine Golden Retriever.
Komm mal her. Ja, Lucy, komm mal her. Lucy, alles gut. Ist nur Podcast.
Wenn man eine Folge haben, wo Lucy bisschen, neben dir sitzt.
Die hat so ein bisschen Beschützer-Vibes bekommen. Wir wissen auch nicht genau warum, wir müssen ihr das nochmal rauserziehen. Aber jetzt krieg ich wieder Hundeerziehungstipps. Lass uns über Fußball reden. Lass uns über Fußball reden.
Ja, genau. Also wir kommen zurück zu Schlotterbeck und zu Sebastian Kehl und der Handschlaggeschichte. So, die Situation ist verfahren. Es ist kein Selbstläufer, diese Verlängerung. Und es gibt hinter den Kulissen, also es brodelt schon auch ein bisschen, ja, so, ne? Weil man nicht wirklich weiterkommt, weil der ein oder der andere vielleicht nicht auf die Forderungen des anderen eingehen möchte. Die Situation ist vertrackt natürlich. Oder ist es dann jetzt schwer zu sagen oder dann zurückzuverfolgen, ja, dieser Handschlag ist jetzt genau auf die Situation zurückzuführen oder da gibt's Beef oder das können wir am Ende nicht aufklären und nicht sagen. Wird sicherlich ein Thema sein. Heute Abend ist das Spiel gegen Villarreal, was wir im Anschluss vielleicht auch Sebastian Kehl in der Mixzone nochmal fragen, der das dann aufklären wird. Wobei man auch da, ohne was zu unterstellen, da wird jetzt natürlich sich keiner hinstellen und sagen, selbst wenn es so ist,
wir haben uns richtig gestritten vorher, habe ich gedacht, den Schlotterbeck, ne, der soll mal hier so abhauen.
Deswegen muss man da auch immer ein bisschen vorsichtig sein, aber ja, die Situation ist nicht einfach und auch Nico Schlotterbeck lässt sich weiterhin Zeit und Schlotterbeck gefällt es, glaube ich, auch nicht, dass die ein oder andere Sache nach außen dringt, Wasserstände in den Gesprächen und Verhandlungen und in so auch ein bisschen Druck aufgebaut wird auf ihn und auf die Seite.
Gehört natürlich auch zum Spiel ein bisschen mit dazu, dass alle Seiten ein bisschen Druck aufbauen.
Genau.
Schlotterbeck wird bestimmt auch mal durchsickern lassen, dass der ein oder andere Verein schon mal angerufen hat.
Ja. Ja, genau so ist es.
Aber Open End, ne? Also so richtig predictable ist das zurzeit nicht, wo diese Reise hingeht. Und diese Reise könnte auch im kommenden Sommer zu Ende gehen.
Ja, total. Oft nicht so einfach, Jesko, ich finde es manchmal schwer, weil wir über Themen reden, wo wir vielleicht ein, zwei Sachen mehr wissen, aber es nicht so richtig erzählen können oder dürfen. Oder deswegen müssen wir es ein bisschen cleverer oder ein bisschen charmant formulieren. Ich hoffe, wir haben es gut hinbekommen. Schauen wir mal, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Das wird wahrscheinlich jetzt auch wieder Rätselraten bei Fans auslösen. Aber es ist ein Thema, das emotional ist und das nicht einfach ist. Und das kann ich, glaube ich, auch von beiden Seiten verstehen, dass wahrscheinlich noch ein bisschen Steine zu klopfen sind, bevor man da an der ganzen Geschichte weiterkommt. Ja, Jesko, welches Thema gehen wir als nächstes an? Wir haben uns ein paar Punkte hier gemacht.
Ja, jetzt sind wir schon beim Einmal über Kovac reden, wie er auf Maxi Bayer reagiert hat.
Ja.
Also ich muss sagen, ich habe das im ersten Moment gar nicht so dramatisch empfunden. Ich habe es aber auch nicht live gesehen. Ja, ich habe keine Stimmung mitbekommen, ich habe keinen Vibe mitbekommen. Ich war nicht dabei, du warst dabei. Erzähl mal, wie hast du das Gefühl? Also kurz zur Einordnung, Maxi Bayer hat nach dem 3-3 gegen Stuttgart gesagt, die Stimmung ist am Boden.
Ja.
Und darauf wurde Kovac angesprochen und hat dann Maxi Bayer ein bisschen kritisiert.
Genau. Also Nico Kovac hat die Frage von Sebastian Kohlsberger, von Kohlsi, von der Bild-Zeitung bekommen, der sich einfach gemacht hat und natürlich dann auf das Sky-Interview am Pitch verwiesen hat und gesagt hat, ey, Nico, Der Maxi meinte gerade, die Mannschaft sei am Boden zerstört und wie empfindest du das? Irgendwie so war die Frage. Dann hat Niko Kovac ein wenig schmunzelnd, aber sich eben auf dieses Thema bezogen und hat dann gesagt, er weiß jetzt nicht, ob der Junge zu viel Laktat im Körper hat. Man dürfe nicht alles glauben, was er sagt. Er weiß auch gar nicht, wie alt er ist, 21, 22, 23. So, und das war natürlich am Ende eine Aussage, die bei den Fans nicht so gut ankam, die mich auch ein bisschen hat stutzig werden lassen. Mhm. Zumal es ja eine kleine Vorgeschichte gibt. Maxi Bayer wurde ja schon mal, haben wir auch im Podcast thematisiert, nach der Meisteransage, wo er einfach einen Blick ehrlich in sein Seelenleben gegeben hat und gesagt hat, wir wollen deutscher Meister werden. Jetzt sagt er nach einem 3-3 gegen Stuttgart, last minute, zu Hause, was sich ja wie eine Niederlage anfühlt, dieser bittere Rückschlag, dass die Mannschaft in dem Moment am Boden zerstört ist und gibt eigentlich sehr ehrliche, intime Einblicke, die es so oft nicht gibt. Und zum zweiten Mal fährt dein Trainer dir irgendwie über den Mund und stellt dich so ein bisschen hin als der kleine Maxi. So, ne? So hat das gewirkt. Deswegen habe ich dann auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Villarreal am Montag die Frage gestellt, warum er das gemacht hat, was er damit bezwecken will. Kam daraufhin eine recht scharfe Antwort von Niko Kovac, die man hat gemerkt, es hat ihm nicht so gefallen, auch das ganze Thema, dass das aufgebauscht wurde. Und er wollte schlichtweg zeigen, dass oder nochmal unterstreichen, hey Leute, achtet immer drauf, ich habe in dem Moment gelacht, ich habe das als Spaß gemeint, auch mit dem Laktat, das nehme ich ihm auch ab. Viel mehr, und das finde ich interessant, nach meinen Infos ist es so, dass Niko Kovac vorhatte, diese Zeile, wir sind am Boden zerstört, die ja, ne, wir denken mal weiter in Zeitung, die du wahrscheinlich als Blattmacher auf jeden Titel riesengroß machst, BVB am Boden zerstört, Kovac, Bayer, bla bla bla. Das wollte er vermeiden, dass diese Bayer, diese Maxi-Zeile so groß wird, dass der BVB in einer Lage ist, wo er sich vielleicht dann selbst
rechtfertigen muss.
Muss oder in eine Negativspirale kommt. Hat dafür diesen Witz gemacht, hat dafür seinen Spieler in Anführungszeichen in den Senkel gestellt, natürlich aber alles ein bisschen schmunzelnd. Und hat das lieber in Kauf genommen, als dass er die Riesenschlagzeile hat, der BVB ist am Boden zerstört. Nur war diese Kommunikation, fand ich, am Ende ein wenig unglücklich. Ich glaube, das hat auch Niko Kovac so eingesehen und gesehen. Und dabei belasse ich es. Mir haben heute auch ganz viele Leute gefragt, wie hast denn du da die Antwort von Kovac gesehen? Und die war ja scharf in deine Richtung und fandst du es nicht ein bisschen respektlos? Und also nee, wir sind ja alles erwachsene Leute und können, glaube ich, sehr offen miteinander reden. Und wenn es auch mal eine klare Antwort gibt, dann gibt es mal eine klare Antwort oder eine klare Frage. Das gehört zum Business dazu. Trotzdem bleibe ich dabei. Es war unglücklich. Man muss jetzt aber auch kein Monster-Thema aus dieser ganzen Geschichte rausmachen. Ja, übrigens hat dann daraufhin eine sehr diplomatische Antwort gefunden. Er sagt, ich finde es gut, dass Maxi so Sachen äußert, auch mit der Meisteransage. Das heißt, er will Titel gewinnen, da ist er hier richtig. Trotzdem finde ich es gut, dass der Trainer ihn einfängt. Und ich glaube, dass die Wahrheit die Mitte ist so, ne?
Die ganz große Dramatik, bin ich ganz ehrlich, die sehe ich persönlich nicht da drin, aber ich war jetzt auch nicht dabei, ich hab den Vibe nicht gefühlt, das gehört ja bei so etwas wirklich auch immer mit dazu, ne? Sonst ist es halt immer so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Trotzdem sollte natürlich auch Niko Kovac aufpassen, dass er nicht seine Spieler entmündigt, weil dann stehen die nach den Spielen bei uns und sagen nur noch, das nächste Spiel ist das schwerste Spiel.
Ja, genau.
Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass die hinterher auch mal Emotionen rauslassen. Nur dann ist es halt auch unsere mediale Aufgabe, das dann auch in den richtigen Kontext zu setzen. Wenn ich mir dann immer nur eine Schlagzeile daraus glaube und damit dann meine Geschichte mache, dann haben die Spieler halt auch irgendwann keinen Bock mehr, hinterher was zu sagen. Und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn es so passiert. Mhm.
Genau. Du hättest es kommunikativ wahrscheinlich anders lösen können. Da haben wir übrigens auch eine Sendung dafür bei Sky gesagt, gemeint, mit Uli Köhler und mit einem Kommunikationsexperten, wo sowas dann sicherlich auch mal thematisiert wird, ist ganz interessant, weil du hättest in dem Moment vielleicht auch den Witz machen können mit dem Laktat und ja, der Maxi hat zuletzt ja ein paar Sachen gesagt, aber natürlich ist die Mannschaft gerade total enttäuscht, wir haben Last Minute zu Hause, wir haben den Sieg schon in der Hand gehabt, 3-2 Adeyemi und dann kriegen wir noch das 3-3. Natürlich sind wir gerade enttäuscht, aber ne, weiter geht's und wir schütteln uns, bla bla bla, so, ne. Hättest du anders lösen können, am Ende haben sie es so gemacht oder er ist so gemacht und es hat große Kritik gegeben. Übrigens finde ich das auch immer interessant, wie viele Leute, das hatte ich ja schon mal bei Edin Terzic gemerkt, das Thema, wie viele Leute auf Social Media jetzt auf einmal kontra Kovac sind, die du dann aber, finde ich, in Anführungszeichen im wahren Leben, wenn du dann mal rausgehst ins Stadion oder am Trainingsplatz, so gar nicht findest. Ne? Das war bei Terzic auch so, wie oft, also gefühlt war ja die ganze Welt gegen Edin Terzic oder der ganze
Hashtag
BVB.
Terzic aus, ja.
Ja, genau. Ja, und dann machst du Umfragen, Vöxe nennt sich das bei uns, Vox Pops, am Trainingsgelände oder irgendwo, ich weiß noch, am Weihnachtssingen, kurz bevor Edin Terzic entlassen wurde, hast du keinen gefunden. Da haben alle gesagt, ja, Dortmunder Junge, wir müssen das durchziehen mit dem und ich traue Edin. Und der und ähnlich ist es gerade auch bei Kovac. Und ich finde es interessant, wie schnell das Ganze, ja, haben wir auch thematisiert, Kovac hat die Basis gelegt, hat viele Dinge top gemacht. Der muss jetzt schon aber zeigen, dass er die Mannschaft nach vorne entwickeln kann. Das wird jetzt sein klarer Auftrag sein.
Ja.
Aber wie schnell jetzt alles auf einmal schon wieder negativ ist bei vielen Fans, das finde ich auch irgendwie interessant.
Ja. Nur ganz kurz, bevor ihr jetzt zu Hause den Stift schon spitzt und einen gepfefferten Leserbrief an Patrick Berger schreibt, nach dem Weihnachtssingen
habe ich hier Wasser auf den Laptop gekippt.
Wurde Nuri Sahin entlassen und Terzic und der BVB haben sich 2024 im Sommer getrennt. Ohne entlassen zu werden. Ja, weil das ist, du kennst, du weißt.
Ach so, habe ich gesagt, ne? Ja, stimmt.
Ja, du weißt, wie schnell das geht. Also, ich meine, ich habe noch im November 2024, muss ich mal aufpassen, Hans-Joachim Watzke ein Interview geführt, wo er gesagt hat, wir werden mit Nuri Sahin in die Zukunft gehen und das wird der erfolgreichste Trainer ever werden.
Ja.
Im Januar war er entlassen. Ja, also, so. Aber ich gebe dir da recht, die Internet-Bubble ist immer sehr laut. Wie groß sie dann wirklich ist, ist wirklich die Frage. Und ich betone es dann immer wieder, Niko Kovac hat bisher in dieser Saison ein Bundesligaspiel verloren. Aber er steht auch einen Platz hinter Leverkusen. Ein Leverkusen, das im Sommer seine wichtigsten Spieler abgegeben hat, seinen Star-Trainer abgegeben hat, einen Trainer geholt, den sie ganz schnell wieder entlassen mussten, einen Trainer geholt haben, der keine Vorbereitung hatte. Schöne Grüße übrigens an einen Kollegen, der mir das mal genauso vorgerechnet hat. Und trotzdem steht dieses Leverkusen einen Platz vor Borussia Dortmund.
So, und das übrigens ist, hat mir das, schöne Grüße nach Leverkusen, haben mir das Leverkusen-Funktionäre zuletzt in Gesprächen auch vorgerechnet und meinte dafür, dass es bei uns ganz schön schlecht ist, stehen wir aber ganz gut da.
Ja.
Da haben sie auch recht. So. Ne?
Absolut.
Ja, voll. Wird interessant. Samstagabend gegen Leverkusen, Topspiel bei uns, 18:30 Uhr in Leverkusen.
Ja.
Und dann ja noch das Pokalspiel. Also, das wären zwei nicht nur prestigeträchtige, sondern auch wirklich richtungsweisende Spiele. Und ich gucke immer noch, Jesko, ich habe hier wirklich ein bisschen.
Hast du den Laptop kaputt gemacht?
Naja, der läuft noch. Aber
Salz drauf.
Sag das nicht so laut.
Ja.
Nicht
hier, Chef hört mit.
Das ist ein Arbeitslaptop.
Ja, es aber war ein Arbeitsunfall, ich kann das bezeugen. Ich habe das gesehen.
Du hast
in der Kamera habe ich es gesehen. Es war ein Arbeitsunfall, Chef. Wirklich.
Ja gut, es ist früh morgens, da bin ich koordinativ auch katastrophal unterwegs. Da bin ich froh, wenn ich gerade so meinen Kaffee trinken kann. Naja, so ist es. Ja, wir haben jetzt über ein paar Themen gesprochen. Lass uns doch mal, bevor wir das andere Thema machen, Jesko, einmal kurz in der Diskussion bleiben. Wir hatten uns so im Vorfeld überlegt, ne, 5 Brandherde, die der BVB gerade hat und vielleicht auch legen muss. Wir haben über die Watzke-Wahl und den Denkzettel gesprochen. Wir haben über Kovacs Kommunikationsstil gesprochen, dass er, finde ich, trotzdem auch vieles cool macht. Also ich finde, er ist in der Kommunikation deutlich besser geworden, wenn man so an die Stand-Jetzt-Pressekonferenz bei der Eintracht zurückdenkt oder an Thomas Müller und den FC Bayern München, ne, als er irgendwie damals meinte, Thomas Müller spielt, wenn Not am Mann ist und so. Ne, das sind so Geschichten, die sind ihm auf die Füße gefallen. Das, finde ich, macht er grundsätzlich gut. Trotzdem ist es ein Thema jetzt gerade mit Bayer, was jetzt einfach aufkam. Wir haben die Adeyemi-Unruhe mit dieser Waffengeschichte, die sich jetzt so langsam legt und legen muss.
Da habe ich aber gestern nochmal mit meinem anderen Podcast-Partner drüber gesprochen, der sich tatsächlich auch in Kabinen, auch in höheren Kabinen dann noch besser direkt auskennt, als wir das tun.
Ja.
Und er hat schon gesagt, so, das sind alles so Bausteine, die dann auch zusammengesetzt werden, wenn Unzufriedenheit da ist. Und dann kommt eben so ein Thema auch dazu. Ich persönlich sage, also das sind Profis, die werden jetzt nicht 10% schlechter spielen, nur weil der Adeyemi sich im Internet einen Schlagring bestellt hat. Mhm. Aber es ist halt dann doch immer so ein bisschen die Gesamtkonstellation, die etwas beeinflussen kann. Und das zählt sicherlich mit dazu. Klar. Aber in dem Thema ist, glaube ich, dann auch mittlerweile alles gesagt.
Ja.
Und auch von jedem.
Ja, das glaube ich auch. Da müssen wir jetzt nicht, da gibt es jetzt auch wieder neue Erkenntnisse und neue, dass Adeyemi das irgendwie dann doch absichtlich gemacht haben soll. Und also da sind wir vorsichtig, das sparen wir jetzt einfach mal ein bisschen aus. Was mir noch wichtig ist, Jesko, zu sagen, das habe ich gerade vergessen. Im Übrigen gab es zwischen Maxi Bayer und Niko Kovac am Montag sogar noch ein Gespräch, wo die beiden mal kurz gesprochen haben, genau über diese Nummer und diese Kommunikation. Und da haben beide sich auch ausgesprochen. Und oder was heißt ausgesprochen? Da gab es auch nicht mal ein Problem für Maxi Bayer nicht und auch für Niko Kovac nicht. Das ist nochmal wichtig zu sagen, dass da zwischen den beiden irgendwie nichts steht, dass das geklärt ist. Maxi Bayer übrigens fällt aus für das Villarreal-Spiel aufgrund von muskulärer Beschwerden.
Und das, obwohl er da auf dieser Linksschienenspielerposition richtig gutes Spiel gemacht hat.
Ne? Da kann man Kovac ja auch mal loben, dass er diesen Kniff dann versucht hat, jetzt zum zweiten oder dritten Mal als linker Schienenspieler aus der Not heraus, was richtig gut funktioniert hat. Das ist wirklich schade für das Spiel.
Interessante Position für Maxi Bayer, den ich sicherlich nicht auf der Linksverteidigerposition sehen würde in der Viererkette, aber auf dieser Schienenposition, dafür ist er halt clever genug, dafür ist er schnell genug und kann dann eben auch nach vorne nochmal echt was entwickeln und dann eben auch in Bereichen auftauchen, wo du dann Tore schießt. Sehr interessanter Kniff.
Wie ein Frimpong, ne? Ich vergleiche den jetzt nicht mit Maxi Bayer, um Gottes Willen, aber der kann jetzt defensiv auch nicht so monstermäßig verteidigen in der Viererkette, aber hat einen dahinter, läuft das. Also sicherlich interessant. Dann haben wir noch zwei Punkte, die sicherlich zu diesen Brandherden in Anführungszeichen dazugehören. Einerseits die Last-Minute-Treffer, die man kassiert, hat der BVB schon vier bekommen.
Ne? Viermal. Und zwar gegen Pauli, gegen Juve, gegen den HSV und gegen Stuttgart.
Genau.
Darf dir einfach nicht passieren. Vor allem nicht, wenn du dich selbst immer so lobst, dass du hinten raus immer so fit bist. Ja, das ist ja auch etwas, was Niko Kovac auch schon mal betont hat, dass sie oft den Start in ein Spiel verschlafen, wie übrigens auch gegen Stuttgart, dann aber hinten raus besser werden. Aber wenn man ehrlich ist,
diese vier Spiele... Das zeigt mir dann aber, dass es dann Cleverness eher ist, oder? Reife Cleverness, das ist dann ja nicht, weil ich habe mich mit Niko Kovac auch nochmal im Anschluss ein bisschen unterhalten und da haben wir auch über das Thema gesprochen und da meinte er... Stimmt, das müssen wir abstellen, das ist nicht gut, aber wir haben auch einige Tore last minute erzielt oder geschossen. Ja. Ne? So, das zeigt ja auf der anderen Seite, also fit ist die Mannschaft, das ist vielleicht jetzt nicht so ein Konzentrationsproblem, was auf fehlende Fitness zurückzuführen ist, aber vielleicht ist es eine Mischung aus allem, vielleicht ist es die Reife, das Wachsein bis zum Schluss, die Cleverness in dem Moment.
Ja, am Ende ist es auch immer ein bisschen eine Qualitätsfrage. Ja, muss man ehrlich sein, wobei ich ja diese Mannschaft für qualitativ gut genug halte. Ich finde nur, sie muss ein bisschen von alleine gelassen werden. Auch gegen Stuttgart hast du gesehen, in den Momenten, wo sie Fußball gespielt haben, wo sie auch mal mutiger Fußball gespielt haben, waren sie gleich zwei Klassen besser. Ich erinnere mich da an die zweite Halbzeit gegen die Bayern, wo sie auch einfach mutiger geworden sind und plötzlich richtig gut Fußball gespielt haben.
Stimmt.
Und das ist etwas, was mir total fehlt. Ja, dieser Mut im System Kovac. Ich behaupte, dass er vielen Spielern, wie zum Beispiel einem Karniczuk Womeka, der hat ja ewig nicht gespielt. Und alle haben sich immer gefragt, warum. Jetzt spielt er, arbeitet übrigens auch sehr gut gegen den Ball. Nur dabei bleibt halt ganz viel offensiver Geist auf der Strecke. Er opfert sozusagen diese offensive auch Anarchie, die so Spieler wie Brandt, wie Czuk Womeka, wie Adeyemi entfesseln können, die auch für den Gegner einfach schwer sind zu verteidigen. Diese Anarchie opfert Kovac halt der defensiven Disziplin. Das ist in einem gewissen Bereich sicherlich wichtig, aber ich finde, man merkt der Mannschaft an, dass sie in Fesseln spielt und nur temporär diese Fesseln ablegt und dann auch offensiv richtig gut ist. Aber du merkst bei vielen Aktionen, merkst du, oh, ich könnte jetzt ins Dribbling gehen, der Trainer sagt,
weil sie ein bisschen zu sehr defensiv denkt,
Genau. Sie halten sich an diese strikte Defensivvorgabe, weil du auch als Spieler weißt, wenn ich mich nicht daran halte, dann kommt halt der Nächste.
Die ja auch in dem Moment, wir dürfen nicht vergessen, wo Kovac herkam, wo die Mannschaft herkam, die in dem Moment völlig richtig war. Ne?
Aber es geht um die
Entwicklung. Das zu machen und zu stabilisieren. Ja, jetzt geht es darum, den nächsten Step hinzubekommen.
Du musst im Prinzip aus dieser Stabilisierung, aus diesem System, was funktioniert, musst du es jetzt schaffen, etwas zu entwickeln, was dich auch weiterbringt und nicht nur auf der Stelle hält, sondern was dich dann weiterbringt. Und das fehlt mir einfach aktuell.
Ja, genau. Und dann haben wir als ein abschließender Punkt, gibt sicherlich noch viele weitere, aber haben wir, dass es eben keinen Sieg gegen ein Spitzenteam gibt. Das ist nun mal so, Stuttgart nehmen wir jetzt mal dazu als Spitzenduell oder Spitzenteam.
Absolut.
Gegen die Eintracht hast du Elfmeterschießen aber auch nicht direkt im DFB-Pokal nach 90 Minuten gewinnen können. Du hast nicht gegen City geschafft, nicht gegen Bayern, nicht gegen Leipzig, nicht gegen Juventus. Jetzt kommt Villarreal, würde ich mal in der aktuellen Form, nicht Champions League Form, aber in der Bundesliga, in der Bundesliga, genau.
La Liga Form. Ist das ein Spitzenteam?
Also, ist das ein Spitzenteam? Dritter. Mit dazu nehmen? Genau. Wie gesagt, gehen wir nicht zu sehr drauf ein, weil das Spiel heute Abend ist. Wir nehmen am heutigen Dienstag früh auf. Aber das ist natürlich auch so ein Thema. Da musst du mal so eins ziehen, um fürs Selbstvertrauen was zu tun, um einfach so ein Zeichen auch mal zu setzen. Da bin ich echt gespannt, wie der BVB damit umgehen wird. So, wie mit dem Thema Fabio Silva? Du hast jetzt über ein paar Neuzugänge gesprochen, Jesko. Du hast Chukwuemeka angesprochen. Fabio Silva spielt aktuell keine Rolle bei Niko Kovac, obwohl er nach anfänglichen Startschwierigkeiten und Fitness- oder Verletzungsproblemen fit ist.
Ja.
Er ist laut eigener Aussage bei 100%.
Das sehen auch einige im Verein so. Die sehen, wie er trainiert. Die sehen, dass er gut trainiert. Und auch da gibt es durchaus Verwunderung, dass Fabio Silva überhaupt keine Rolle spielt.
Ja.
Und in allen Einsätzen, die ich kann mir eigentlich kein Bild von ihm machen, weil ich ihn einfach nie länger als 5 Minuten gesehen habe. Ist jetzt ein bisschen gespitzt.
Ja, ich glaube, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, 17, 18 Minuten war mal das höchste City, der Gefühle, was er hatte.
Ne? Ja, wo er da auch ein Tor geschossen hatte im Übrigen.
Noch kein Startelf-Einsatz als einziger. Ne? Ansemino hat schon, Chukwuemeka hat schon, Bellingham hat schon. Er hat noch keinen einzigen Startelf-Einsatz.
Ja.
Und das ist ein Thema, was ihn auch beschäftigt. Haben wir am Montag im Transfer-Update berichtet, dass er, aber auch das Management, sofern es nicht weitergeht, im Winter sogar jetzt Druck machen und an einen Wechsel denken, weil er die WM halt im Ziel hat, weil Portugals Trainer Martinez klar gemacht hat, dass er ihn auf dem Radar hat, aber er spielen muss, ähnlich wie das ein Füllkrug, ein Ter Stegen bei der deutschen Nationalmannschaft macht. Und da gibt es ja auch Empfehlungen von Julian Nagelsmann. Und deshalb ist er gerade alles andere als happy und zufrieden. Wobei ich mir auf der anderen Seite denke, Jesko, was war denn in den Gesprächen die klare Idee oder Vorgabe? Also du wusstest, dass du als Nummer 2 hinter Guirassy, ja, ich weiß, jetzt ist gerade eine Situation, du könntest ihn reinwerfen, weil Guirassy absolut schwächelt.
Ja.
Aber du kommst als Guirassy-Ersatz. Niko Kovac sieht, das weiß ich, Fabio Silva nicht als Zehner hinter den Spitzen, also nicht auf dieser Adeyemi-Bayer-Rolle, sondern eher auf der Guirassy oder auf der neuen Halbposition. Er will aber auf der anderen Seite seinen Guirassy, seine Lebensversicherung stärken und eben ihm weiterhin das Vertrauen geben. Und ich fand die Aussage auf der PK gut. Ja, wenn wir mal irgendwie 1, 2, 3-0 führen, dann kann ich ihn reinwerfen. Boah, das zeigt mir irgendwie, wenn er fit ist, also siehst du jetzt was in seinen Qualitäten oder siehst du es nicht? Und das bringt mich zu der allgemeinen Frage, die wir auch schon mal und die ich auch schon mal kritisiert habe. Ich habe Ansätze bei ihm gesehen, die ich sehr gut finde. Aber was hat dieser Transfer für 25 Millionen, 22,5 plus 4 an Bonuszahlungen? Was war das Ziel dieses Transfers? Du hast den Need auf dieser Position nicht zwingend, fand ich die ganze Zeit. Wie gesagt, jetzt wäre eine Situation, da könntest du ihn reinwerfen. Aber du hattest eigentlich auf anderen Positionen größeren Bedarf, als dir die Baustelle zu öffnen. Und was war vor allen Dingen in den Gesprächen die Absprache mit deinem Trainer? Also hat er gesagt, wir wollen den unbedingt haben, weil ich brauche ein Backup oder war an den Spieler klar adressiert, der Junge, du kriegst mal eine Chance für die letzten 10 Minuten, wenn wir 3-0 führen. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil sonst wäre Fabio Silva wahrscheinlich nicht gekommen, ne?
Ja, absolut. Sehe ich ähnlich. Wie gesagt, ich tue mich einfach ganz schwer damit, eine Meinung zu Silva zu haben. Ich kenne ihn nicht gut genug dafür. Was ich bisher gesehen habe, fand ich immer sehr intensiv, fand ich sehr dynamisch, fand ich auch gefährlich. Ich fand den gut. Und ich finde, da muss halt Niko Kovac auch einfach mal die Eier haben und Guirassy nach 60 Minuten rauszunehmen, wenn es weiter nicht funktioniert. Und ich verstehe, dass er ihn in der Startelf behält, das verstehe ich alles gut. Sehe ich zwar auch ein bisschen anders, ich würde auch da das Leistungsprinzip ansetzen und irgendwann musst du auch Guirassy sagen, so pass auf, jetzt kommst du einfach mal auf die Bank, nichts gegen dich, ja, ich kenne deinen Wert, aber du triffst nicht, Punkt, du triffst nicht. So, und wir brauchen deine Tore. Und das hat Niko Kovac auch betont. Sie brauchen Tore vorne. Sie brauchen auch Guirassys Tor, damit du eben mal in so eine Situation kommst, dass du 2-0, 3-0 führst. Und das fehlt mir. Ich möchte ihn einfach mal sehen. Ich möchte, Niko Kovac soll mir zeigen, warum sie ihn geholt haben. Oder Niko Kovac soll mir zeigen, und das kann man ja auch mal machen, warum er ihn nicht in der Startelf sieht. Weil immer, wenn ich ihn spielen sehe, finde ich ihn gut. Und auch da gibt's sicherlich gewisse Stimmungen auch im Stadion, die sagen, hey, aber dann bringt uns doch mal den Silva wieder. Ähnliches gilt übrigens auch für Jan Couto, der auch überhaupt keine Rolle mehr spielt. Oder auch Marcel Sabitz, der aktuell keine Rolle mehr spielt.
Wobei ich das bei Riasson jetzt in dem Stuttgart-Spiel, ne, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Jesko, du hast gegen Leveling gespielt.
Richtig, ist das absolut sicherlich richtig. Auch das sind genau. Spieltaktische Entscheidungen, aber ja. Es gab auch Spiele und auch Momente, wo ich gesagt hätte, okay, jetzt brauchen wir mal einen Impuls.
Ja, ja klar, jetzt, fußballerisch jetzt ist das mit Riasson natürlich deutlich weniger als mit einem Koto nach vorne.
Du hast andere Qualitäten, also, ne? Vorsicht, nicht, genau. Dass das, ne? Du hast absolut andere Qualitäten bei Riasson. Absolut. Und wenn du dann wirklich mal ins Dribbling vorne willst, wenn du wirklich mal zur Grundlinie willst, wenn du dann auch nochmal andere Art von scharfen Flanken haben willst, kannst du da sicherlich auch mal auf den Kollegen Koto setzen. Und das, das sind Fragen, auch die muss ich Niko Kovac stellen lassen. Und ich springe jetzt nochmal ganz kurz gedanklich zurück zu den nicht gewonnenen Spielen gegen Spitzenteams. Du spielst jetzt fast nur noch gegen Spitzenteams bis Weihnachten. Nehmen wir mal Bodo Glimt und vielleicht Gladbach raus, wobei Gladbach halt gerade auch in eine Form kommt, wo sie einfach schwer zu bespielen sind. Die hättest du lieber am Anfang der Saison spielen sollen. Du hast jetzt mit Leverkusen, mit Hoffenheim, mit Freiburg, das sind alles nur noch ganz, ganz schwere Spiele. Und da solltest du nicht mehr zu viele Punkte liegen lassen, sonst hättest du deine berühmte Wette lieber angenommen, denn dann, der andere hat ja gewettet, dass sie nicht unter den Top 5 stehen.
Ja, genau. Und
das ist absolut ein realistisches Szenario aktuell.
Ja, es ist so. Also die Entwicklung der nächsten Wochen, die wird auf jeden Fall ganz entscheidend für den gesamten Verein. Ja. Der ja dann wahrscheinlich wieder in die Sonne fliegen wird im Januar. Und dann bin ich mal gespannt. Hoffe nicht, dass wir, also hoffe aus beruflicher Sicht nicht, weil es dann natürlich mehr Arbeit ist, dass wir wieder Trainerdiskussionen haben.
Ja, Krisenberichterstattung haben. Krisenberichterstattung machen müssen. Ja.
Die letzten Winter gefühlt immer. Ich traue das Niko Kovac auch weiterhin zu, weil er vom Typ her einer ist, der das gut machen und gut managen kann und auch klare Ideen hat. Ja, nur bin ich generell gespannt und das finde ich, sieht man jetzt auch, das wird jetzt wieder zu viel und zu groß, das wäre vielleicht mal für einen eigenen Podcast oder für eine eigene Folge ein Thema. Übrigens heute 30. Folge, Jesko, kleines Jubiläum.
Ja, Wahnsinn, ne? 25. Haben wir schon nicht richtig, also die 50. Ja. Da können wir mal ausrechnen, wann die ist, werden wir uns mal was überlegen.
Da müssen wir was machen, genau. Kam ich gerade irgendwie spontan drauf. Zeigt mir vielmehr gerade, wo wir so in dieser Debatte sind, Brandt läuft aus, Süle läuft aus, Can läuft aus, ein Sabitzer hat noch bis 2027, aber gerade keine Rolle, groß auf der Bank. Also das läuft zeigt mir schon, groß, dass du, ne? dass du irgendwo einen klaren Cut machen musst. Ich weiß schon, dass du nicht alles über den Bord werfen kannst, aber das wäre vielleicht im Sommer ein richtiger Zeitpunkt, um eine klare neue Hierarchie aufzubauen und vielleicht neues Blut reinzuholen. Aber wer bin ich, der das vorschlägt? Naja. Jetzt gut, es gibt auch eine richtig coole Geschichte, die wir einfach nur mal anteasern. Curaçao. Wie viele Einwohner hat Curaçao?
Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht.
Ja. 150.000.
150.000, Wahnsinn.
Weniger als Hagen, oder? Deutlich weniger. Hagen hat doch über 200, oder? Was hat Hagen?
Also ich weiß nicht, wie viel Einwohner
190, Hagen 200.
Hat. Oh, ich süß. Hagen hat nichts zu tun.
Ja. 190, ich weiß gar nicht, wie auf Hagen kam, aber 190, 200.000 hat Hagen. Ja. 150 hat Curaçao. Das von Dick Advokat trainiert wird, der beim entscheidenden Spiel nicht mal da war aus privaten Gründen. Und Curaçao hat nach einem 0-0 gegen Jamaika tatsächlich die WM geschafft. Ist der kleinste Start überhaupt bei einer Weltmeisterschaft. Und dabei ist ein Dortmunder, Jordi Paulina aus der U23, der viel früher hätte zurückkehren sollen nach Dortmund, aber aufgrund der Feierlichkeiten, das kleine Land ist im Ausnahmezustand noch da geblieben ist. Schon irgendwie eine verrückte Geschichte. Ein U23-Spieler von Borussia Dortmund, den ich, bin ich ehrlich, gar nicht auf dem Zettel hatte, ist mit Curaçao bei der WM. Das finde ich, sind auch irgendwie coole Geschichten, auf die man sich freuen kann bei so einer Weltmeisterschaft, die vielleicht qualitativ nicht top sein wird in den Anfangsspielen.
Das wollte ich gerade sagen, aber genau, die schöne Geschichte. Die Exoten machen natürlich auch Spaß. Ob die jetzt sportlich Sinn machen und ob du ein Turnier so aufblähen musst, ist dann die andere Frage. Irgendwann machst dann halt alle außer Nordkorea, die mitmachen dürfen und vielleicht noch ein, zwei andere Länder. Aber auch in Nordkorea ist Neo dabei.
Nordkorea ist nicht dabei, oder?
Die waren aber schon mal bei der Weltmeisterschaft.
Ja, ich weiß. Aber sind die, das müssen wir mal gucken.
Die waren doch, die war bei der U20, an der U17-Weltmeisterschaft waren die dabei.
Ja, gegen,
da sind sie mir über. Da haben sie gegen Deutschland 1-1 gespielt sogar.
Das ist ja mal interessant. Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Warte mal, red mal weiter, ich gucke,
wer qualifiziert und auf die Qualifizierung. Aber natürlich, diese Exoten machen es dann auch irgendwie echt interessant. Haiti ist ja auch dabei. Und das ist dann schon, das ist nett, weil das sind die netten, bunten Geschichten, die du halt bei so einer WM auch erzählst und nicht immer die gleichen Geschichten über die gleichen
Länder klar.
erzählen musst. Übrigens,
auch kleine, Korea nicht dabei.
Kleine Randnotiz zur WM und der Stimmung und so, was da in England abgeht mit Tuchel und Jude Bellingham, hat ja durchaus auch BVB so, Relevanz. Ja. Das ist schon interessant, ne? Also die sind sich gar nicht grün, um es mal ganz liebevoll auszudrücken.
Ja.
Der Jude Bellingham, der fällt aber auch wirklich in so eine in so einen Habitus, der mir auch gar nicht gefällt.
Ne, der, vor allem das hat ja schon jetzt lege ich nochmal kurz einen drauf. Wir machen am Donnerstag wahrscheinlich ein großes Spezial zu Real Madrid, großes Pulverfass. Mhm. Xabi Alonso wackelt extrem und auch der hat keinen guten Draht zu Jude Bellingham. Jude
Bellingham. Ich glaube, oder es ist auch schwer.
Ein Trainer, das also, ist schon.
Ja, aber der hat auch einen Habitus bekommen, den er auch schon am Ende seiner BVB-Zeit an den Tag gelegt hat, der ja auch in der Kabine extrem umstritten war.
Ja, ja, ja.
Also der hat, der, von gesundem Selbstbewusstsein kann man da schon fast nicht mehr sprechen. Das ist schon Arroganz. Hm. Und ich bin mir nicht sicher, ob das so für ihn, ob er da auch so richtig gut beraten ist. Hm.
Haben wir noch aber die Kurve zu Jude Bellingham bekommen. Dafür sind wir...
Müssen wir noch über Jadon Sancho sprechen.
Ach so.
Mir fällt aber gerade nichts ein. Es gab wieder ein Gerücht, ne, dass Sancho wieder... Und ich habe selbst jetzt wieder, gab es ein Gerücht, dass die Daily Mail, glaube ich, geschrieben hat, oder irgendeiner in England hat geschrieben, dass Dortmund klare Bedingungen für eine Sancho-Rückkehr hätte. Ja. Im Artikel selber stand dann aber gar nichts dazu, sondern nur, dass er zu viel Geld verdient und bei Dortmund nicht reinpassen würde, falls die dann doch Interesse
hätten. Ja, genau. Ja, ich kann es nicht mehr hören.
Ich auch nicht, gar nicht mehr. Ja. Deswegen lassen wir es ja auch sein.
Ja.
Ich würde sagen, wir machen jetzt auch Schluss.
Ja, würde ich auch sagen.
War
die 30. Folge.
Die 30. Folge.
Eine haben sehr wir rumbekommen.
Schöne Folge. Freue mich auf diese Fußballwoche und auf eine neue Folge auf Süd in der kommenden Woche.
Genau, und wie immer auf eure Fragen, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die euch ganz brennend interessieren.
Ich glaube, wir haben aber alle Fragen, die ich bekommen habe, haben wir glaube ich, ziemlich
genau alle
besprochen.
Genau. Ja, wir haben ganz viele, glaube ich, reingenommen, aber schickt uns das immer wieder. Sehr da gerne. Freuen wir uns drauf. Jesko, wir sehen uns heute Abend beim Spiel.
Und genau.
Euch alles Gute, kommt gut durch die Woche. Ciao.
Bis dann, ciao.
Auf für Süd, der BVB-Podcast.